Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 1 unterwegs. Mit dem Treffpunkt aus der ehemaligen DDR.
Und Zwickau ist unsere erste Stadt, die Felix Münger und ich, Tommy Scherer, gewählt haben für unsere Tour in die ehemalige DDR. Und zu Zwickau gehört das Geräusch. Und so tönt ein Trabant, das Auto aus der ehemaligen DDR, das hier in Zwickau gebaut worden ist, ab 1957 bis 1991. Er war klein, sehr klein, der Trabi, aber er hat gestunken wie ein grosser. Mit wenig PS war man unterwegs als Trabifahrer, aber dafür mit umso grösserer Begeisterung. Das zeigt unter anderem Witz, den es gibt über den Trabi. Einer davon geht so: Wie viele Arbeiter braucht es, um einen Trabi herzustellen? Antwort: 2. Einer faltet, der andere klebt. Sie erfahren, wie der Trabi gefaltet und geklebt wird, und sie erfahren, was der Trabant mit ihrem VW, wo sie vielleicht fahren, oder mit ihrem Audi, wo ihnen gehört, zu tun hat. Ich kann Ihnen sagen, viel, sehr viel sogar. sind alle, die Auto fahren und vor allem die, die einen Audi oder einen VW fahren, sind mit Zwickau, der Stadt, die vor der Wende, vor 1989, in der DDR oder zu der DDR gehört hat, verbunden. Zwickau ist nämlich eine Autostadt. Und so hat es angefangen. 1904 ist das erste Horch-Autowerk entstanden. Der August Horch hat es gegründet. Dann ist Audi dazugekommen, auch vom August Horch gegründet worden. Und dann hat man die Deutsche Auto-Union AG gegründet, wo neben Horch Auto und Audi Auto noch DKW und Wanderer dazugehört haben. Und heute, im Jahr 2009, steht in Zwickau ein VW-Werk. Also man kann wirklich mit Fug und Recht sagen, Zwickau ist eine Autostadt. Und bevor wir uns jetzt wunderschöne alte Autos von früher anschauen, hier im Museum, wo wir senden davon, wenn wir in Zwickau, die Stadt, die wir besuchen, auch noch von einer anderen Seite vorstellen. Mein Kollege Felix Münger war nämlich gestern auf einem Stadtrundgang. Felix, drei Pinselstriche. Was ist Zwickau für eine Stadt?
Zwickau ist eine Stadt mit 95'000 Einwohnerinnen und Einwohnern ungefähr. Hat aber trotzdem eigentlich, so ist mein Eindruck, den Charme von einer Kleinstadt. Das hat man vor allem in der Innenstadt das Gefühl, in der historischen Altstadt, die so kreisförmig gewachsen ist im Laufe der Jahrhunderte, seit dem Mittelalter. Das ist also eine Stadt mit winkligen Gässchen. Da hat es einen prächtigen, mächtigen Dom in der Mitte, grosse Plätze, alte Steinhäuser und natürlich auch Kaffee, wo man mal einkehren kann. Man könnte sagen, das wäre mein dritter Pinselstrich. Es ist eine Stadt, die unglaublichen Charme hat, die einem als Fremde, so wie wir da sind, sofort in die Arme nimmt, wo man sich sofort wohlfühlt.
Jetzt wären wir ja nicht Journalisten, wenn wir auch auf das schauen, was vielleicht nicht so toll, nicht so charming ist. Wo sind die Probleme von Zwickau aufgefallen?
Es ist mir aufgefallen, als ich so durch die Strasse gewandert bin. Es hat überall Aushänge, da sei ein Ladenlokal zu vermieten. Dort wäre ein Haus zu verkaufen. Es hat zum Teil auch Häuser, die noch nicht gut renoviert sind. Also Bauruinen, die man da könnte kaufen, wahrscheinlich zu einem Spottpreis. Aber einfach einen Haufen Geld müsste reinstecken, um es zu renovieren. Ich habe mich dann ein bisschen schlau gemacht und dann erfahren, dass hier in Zwickau also die Arbeitslosigkeit über 11% ist. Das ist ein bisschen weniger als im Bundesland Sachsen, wo es über 12% ist. Aber trotzdem eine enorme Arbeitslosigkeit. Man trifft auch unter Tags einen Haufen Leute, wenn man mit ihnen redet, die auf Jobsuche sind. Also die keinen Job haben, die halt in der Stadt unterwegs sind. Die ganze Stadt kämpft mit einer enormen Abwanderung, weil die wirtschaftlichen Perspektiven schlecht sind. Also zu DDR-Zeiten, zu Hochblüte, haben da mal 125'000 Leute gewohnt. Heute sind es eben etwa 30'000 weniger. Es hat auch damit zu tun, dass Zwickau früher mal eine Bergbaustadt war. Bis in den 70er Jahren hat man da Kohle abgebaut. Das hat man dann aufgehört, hat dann aber noch eine Verkoksung gehabt, also Verarbeitung von Kohle. Auch das ist in der Zwischenzeit weg. Und insgesamt sind doch sehr viele Arbeitsplätze halt verloren gegangen. Und das Ziel der Stadtverwaltung, hat mir jemand gesagt, der in der Stadtregierung angestellt ist, das Ziel ist, eben die Leute hier können zu behalten, indem man die Lebensqualität in Zwickau steigert. Also dass man beispielsweise gerade bei diesen Trabanten, Plattensiedlungen, eben Park errichtet, wo die Leute sich auch können vergnügen können, sich können erholen können. Oder dass man zum Beispiel grusige, stark befahrene Autostrassen untertunneliert, um eben eine Beruhigung anzubringen und eben die Lebensqualität zu steigern.
Und Stichwort Lebensqualität, wollte ich nochmal aufnehmen. Die Stadt hat Charme und das hat der Felix Münger gemerkt, gestern, als er eine Stadtführung gemacht hat mit Matthias Rose und der Angelika Michaelis.
Und ich habe mich mit Angelika Michaelis und Matthias Rose, den beiden Stadtführer dort in Zwickau, auf dem Hauptmärz getroffen. Der Hauptmärz, der ist ganz im Zentrum der historischen Altstadt von Zwickau und ist ein grosser, ausladender Platz. Da hat es Dutzende von Leuten, die unterwegs sind, zum Teil mit Regenschirm, weil es im Moment gerade ein bisschen regnet. Rundum stehen alte, mittelalterliche Häuser, dreigeschossig, viergeschossig, Steinhäuser. Besonders auffällig auf der einen Seite ist das Theater, das ist ein Giebelbau mit Riegel verziert, mit einem wunderschönen grünen Kupferturm. Nebendran steht das Rathaus. Und dann ein Haus neben dem anderen mit Läden unten rein. Oben rein wahrscheinlich Büro und Wohnungen. Angelika Michaelis, warum sind wir jetzt ausgerechnet? Sie haben diesen Ausgangspunkt gewählt, hier hingegangen.
Der Hauptmarkt ist das Herzstück der Stadt Zwickau und ist der Platz, an dem man Stadtgeschichte von Zwickau von seiner Gründung an im 12. Jahrhundert bis heute nachvollziehen kann.
Diese Fassaden sehen wunderschön aus, alles frisch renoviert. Wie sah denn das, Matthias Rose, aus zur Zeit der DDR?
Ich kann mich noch genau erinnern, Zwickau war damals eigentlich genauso schön wie heute, aber es war natürlich nicht so farbig, es war viel grauer. Der Bergbau hat seine Spuren hinterlassen und es gab viel Schmutz in Zwickau. Man sagt zu Zwickau auch Rußzwicke. Das lag an den Luftverschmutzungen durch den Bergbau und da hat der Sandstein auch einiges abbekommen.
Rußzwicke, das war also zur DDR-Zeit, wo hier noch Bergbau betrieben wurde, war das der Übernahme dieser wunderschönen Stadt. In der Zwischenzeit ist alles renoviert. Wenn ich da mich nach rechts drehe, sehe ich gleich ein Straßencafé. Wie hat sich durch die Renovation auch das Lebensgefühl hier in Zwickau verändert?
Ich denke, das ist viel offener geworden. Zu DDR-Zeiten ist jeder nach Hause in seinen Garten gegangen. Aber heute sitzen eben viele Bürger auf dem Platz oder auf den Straßen. Das hat sich ganz entscheidend hier nach der Wende geändert.
Jetzt, wenn wir diesen Platz etwas genau anschauen und unseren Blick schweifen lassen, da sehe ich ganz am Ende des Platzes ein zweigeschossiges Giebelhaus und da hängt ein großes Porträt eines berühmten Komponisten, Robert Schumann. Das ist so die Stadtikone.
Robert Schumann ist in Zwickau geboren, hat hier auch einige Jahre seines Lebens verbracht mit seiner fast genauso berühmten Frau Clara Wieck. Das Robert-Schumann-Geburtshaus hat heute auch die weltweit größte Schumann-Sammlung in seinen Mauern und es ist heute Museum und Forschungsstätte zugleich.
Das ist also das Herz von Zwickau. Wohin geht der Spaziergang?
Ja, wir gehen jetzt, das ist gar nicht weit, in der Altstadt von Zwickau in Richtung Domhof.
Bin ich ja gespannt, gehen wir los. Die Angelika Michaelis und der Matthias Rose, die haben einen zünftigen Zacker drauf. Wir sind jetzt durch ein schmales Gästchen durchgekommen und jetzt öffnet sich da ein grosser Platz, wo der eindrückliche Dom von Zwickau steht. Das ist ein gotischer Dom vom Stil her mit ganzen Haufen Figuren, Verzierungen aussen dran. Das ist ein Dom, ist angeschrieben hier, steht auf dem Wegweiser Dom. Hat sie ja mal einen Bischof gehabt?
Nein, es war nie Bischofssitz gewesen, aber 1935 wurde die Bezeichnung Dom gewählt und den Zwickauern hat es gefallen und seitdem ist die Marienkirche eben der Dom St. Marien. Da wurde immer renoviert und insbesondere gesichert, denn durch den Bergbau, der in Zwickau hier betrieben worden ist, hat sich der Dom gesenkt. Und insbesondere in der Zeit von 1920 bis 1940, wo also die Hauptabbauphase gewesen ist, ist der Dom abgesunken.
Um wie viel?
Um 3,68 Meter auf der Ostseite beispielsweise.
3,68 Meter ist der Boden abgesunken und da ist die mächtige Kirche nicht eingestürzt?
Natürlich nicht, weil von Anfang an, auch in der Abbauzeit, eben viele, viele Sicherungsmaßnahmen durchgeführt worden sind. Und diese Sicherung geht bis in die heutige Gegenwart hinein.
Wenn ich jetzt den Dom etwas genau anschaue, dann sehe ich doch, es gibt da unterschiedlich farbige Steine drin. Also da scheint doch neueres und älteres Material gemischt zu sein.
Ja, der hellere Sandstein, der stammt aus den 50er Jahren. Dort musste renoviert werden, weil hier Bomben eingeschlagen haben und diesen Südteil des Domes doch mit in Mitleidenschaft gezogen haben.
Wir hatten einige Bombenabwürfe in Zwickau, die waren aber hauptsächlich auf Industriegebiete beschränkt. Die Innenstadt selbst hatte ganz wenige Treffer und deswegen haben wir heute noch so viele schön erhaltene Häuser aus den letzten 800 Jahren.
Jetzt haben wir das historische Zwickau aus dem Mittelalter gesehen. Von der DDR-Zeit sieht man da überhaupt nichts mehr.
Doch. Es gibt natürlich die Zwickauer. Alle, die älter sind als 20 Jahre, die kann man auch heute noch sehen, die damals hier schon gelebt haben. Und es gibt natürlich auch Bauwerke aus der DDR-Zeit, die natürlich heute nicht so schön anzusehen sind, weil das sind diese berühmten Plattenbauten. Wir gehen jetzt mal in das östliche Zwickau und dort ist noch einiges aus dieser Zeit zu sehen.
Dann bin ich gespannt auf DDR-Bauten und die beiden stürmen schon voraus. Und es geht jetzt hier aus der Altstadt raus. Wir kommen über eine Straße rein und jetzt wird der Blick frei, ja, auf ein klassisches DDR-Panorama. Da steht Plattenbau an Plattenbau. Es sind etwa 10, 11 geschossige Wohnhäuser. Riesig in unmittelbarer Nähe. Also zur wunderschönen, pittoresken Altstadt von Zwickau.
In den 70er Jahren war in der DDR notwendig, dass neue Wohnungen gebaut werden, weil viele Familien ganz einfach Wohnräume gesucht und gebraucht haben. Und weil das Rekonstruieren zu teuer und zu materialaufwendig gewesen ist, hat man lieber Gebäude abgerissen, die kaputt gewesen sind, und hat neue aufgebaut. Und das eben mittels Plattenbau.
Also hier standen auch diese wunderschönen Altstadthäuser, die man dann abgerissen hat, zugunsten von diesen Plattenbauten. Matthias Rose als Stadtführer, das schmerzt Ihnen im Herz wahrscheinlich heute.
Ja, nur ein halber Schmerz, sage ich mal, weil der größte Teil der Altstadt ist sehr gut erhalten geblieben und auch rekonstruiert. Und ich denke mal, mit diesem östlichen Teil hier können wir ganz gut leben.
Angelika Michaelis, Matthias Rose, was bedeutet es Ihnen, hier in Zwickau, in diesem Städtchen, leben zu können?
Also für mich ist es meine Heimatstadt, in der ich groß geworden bin. Und ich fühle mich heute nach wie vor sehr, sehr wohl hier und freue mich, wenn ich den Gästen auch Zwickau etwas näher bringen kann.
Zwickau ist meine Heimatstadt. Und das Schöne daran ist, Zwickau ist eine kleine Großstadt oder eine große Kleinstadt. Und das macht, denke ich mal, den Charme für unsere Gäste aus. Wir haben alles das, was Metropolen auch zu bieten haben, fast. Und haben aber auf der anderen Seite dieses Besinnliche in so einer kleinen Stadt, ohne die Hektik in einer Metropole.
Zwickau aus Sicht von der beiden Stadtführer Matthias Rose, Angelika Michaelis. Sie beide sind gestern unterwegs mit meinem Kollegen, mit dem Felix Münger. Jetzt, ich habe es vorher gesagt, Zwickau ist eine Autostadt. VW baut da den Golf und den Passat. Und früher, ab 1904, ist es losgegangen, sind da zu Zwickau Horchauto, später Audi, DKW, Wanderer hergestellt worden. Und zu DDR-Zeiten eben auch der Trabant, oder wie man mal liebevoll sagt, der Trabi. Und wie man den Trabi im sozialistischen Ostdeutschland gebaut hat, das erfahren Sie gerade als Nächstes. Zwickau, die Autostadt, und wir wollen ja vor allem etwas aus dieser Zeit in dem Treffpunkt erfahren, wo Zwickau noch zu der DDR gehört hat. Das ist zwischen 1949 und 1989. Und in dieser Zeit ist in Zwickau der Trabant gebaut worden. Der allererste war 1957 der sogenannte P50. Und ich habe Ihnen den Witz vorher schon erzählt. Wie viele Arbeiter braucht es, um einen Trabi zu bauen? Antwort 2. Einer faltet, einer klebt. Ist eigentlich nur bedingt ein Witz. Der Trabi ist tatsächlich geklebt worden zum Teil. Bei mir ist jetzt der Rainer Mosig. Er war Versuchsleiter damals in den Trabi-Werk. Herzlich willkommen, Herr Mosig.
Also ich war nicht zu der damaligen Zeit Versuchsleiter, sondern die letzten 16 Jahre bis 1990. Der Trabant hat ja auch eine lange Vorgeschichte. Er ist ja nicht aus Null entstanden, sondern bereits bei Audi 1932 und in der Auto-Union vor dem Zweiten Weltkrieg wurden ja DKW gebaut vom Typ F2 bis zum F8 und nach dem Krieg noch der B70.
Wenn Sie erlauben, möchte ich aber jetzt trotzdem schnell beim Trabant bleiben und bei diesem Witz, einer faltet, einer klebt. Weshalb hat man denn diese erste Serie, den P50, aus Baumwollfasern und aus Phenolharz gegossen und nicht aus Blech gemacht?
Sehen Sie, und dazu gebe ich Sie weiter an den damaligen technischen Direktor, Herrn Sonntag, der damals bei dieser Entwicklung dabei war und der das Ihnen genau sagen kann.
Dann mit viel Vergnügen. Guten Tag, Herr Sonntag. Weshalb hat man denn diesen Trabant aus Baumwollfasern und Phenolharz gemacht?
Ja, zur damaligen Zeit standen die Bleche auf Embargo. Das heißt, die DDR bekam keine Bleche aus den westlichen Ländern. Und Baumwolle stand zur Verfügung und Phenolharz war auch herstellbar. Und deshalb war das überhaupt die Möglichkeit, Autos zu bauen. Denn ohne Bleche kann man kein Auto bauen. Und die DDR hatte keine Herstellung von Blechen. Wir mussten die Bleche importieren. Also mussten wir versuchen, über die Sowjetunion und andere Länder zu Blechen zu kommen. Und da war das Blech, der Kunststoff, ein ausgezeichnetes Material, um Autos zu bauen.
Jetzt habe ich mir gedacht, Herr Mosig und auch Herr Sonntag, man hat das Auto deshalb so konstruiert, damit es ganz leicht wird und ein leichtes Fahrzeug braucht wenig Benzin. Das war also gar nicht der Grund, weshalb man ihn aus Baumwollfasern und Phenolharz gemacht hat.
Nein, der Hauptgrund war eben, dass es keine Bleche für uns gab. Und wir brauchten einen Ersatzstoff. Und der Ersatzstoff war der Brechstoff, der Kunststoff, der Duroplast.
Weshalb hat denn dieser Trabant so gestunken, Herr Mosig?
Ich weiß nicht, was gestunken hat. Meinen Sie die Karosserie oder meinen Sie den Motor?
Die Karosserie hat möglicherweise nach Kunstharz gestunken, das kann schon sein. Aber ich meine eigentlich den Motor, das, was hinten rausgekommen ist, hinten aus dem Auspuff.
In der damaligen Zeit war es bei uns auch schon eine Tradition, sich dem Zweitaktmotor hinzuwenden. Und der Zweitaktmotor wurde in dem Trabant als Zweizylinderausführung eingebaut. Mit Luftkühlung und Gemisch in der Aufbereitung als Schmierung. Und wenn Sie mit einem kalten Motor starten und beginnen zu fahren, dann gibt es einen unverbrannten Ölnebel. Und der Gestank, der ist nicht wesentlich unterschiedlich zu anderen Motoren, aber optisch sieht man das natürlich deutlicher. Diese Ausführung, dass man den Motor als Zweitaktmotor ausgeführt hat, war auch ein Zwang der Zeit, einen einfachen Motor zu bauen, der mit geringem Aufwand in dem Kleinwagen, das muss ich ja immer wieder betonen, dass das ein Kleinwagen war und geblieben ist, verwendet werden musste.
Jetzt sollte dieser Trabant ungefähr 4.000 D-Mark kosten, das war die Idee. Wie lange musste man damals in der DDR sparen, um diese 4.000 Mark auf die Seite zu kriegen, Herr Sonntag?
Ja, es war nicht möglich. Es waren Vorstellungen, den Trabant für 4.000 Ostmark zu bauen. Aber die Kalkulation hat ergeben, dass bereits der Werkstoffeinsatz 4.000 Ostmark ausgemacht hat. Und deshalb wurde dann ein Preis erzielt von 8.200 Ostmark und die Selbstkosten lagen bei 6.500 Ostmark.
Und war das viel, verglichen mit einem Monatslohn, den man damals verdiente?
Ja, im Schnitt hat damals jemand so etwa 300 bis 400 Mark verdient. Da kann man sich umrechnen, wie das Verhältnis zu dem Preis war.
Das ging also sehr lange. Heute weiß man, Herr Mosig, dass der Name eines Autos sehr, sehr wichtig ist. Man beschäftigt dazu kreativ Menschen oder beauftragt Firmen, einen richtigen, guten Autonamen herauszufinden. Beim Trabant hat man einfach die Belegschaft gefragt und herausgekommen dabei ist Trabant. Weshalb sind die auf Trabant gekommen und was bedeutet Trabant?
Der Trabant bedeutet, dass, wie das im Weltall auch möglich ist, dass ein, sagen wir mal, ein Körper ist, der um den Mittelpunkt mitkreist. Und im Mittelpunkt steht bei uns und auch in der DDR damals die Familie. Und der Trabant war praktisch ein Gegenstand der Familie, ein Trabant, der dort mit in das Leben einbezogen wurde.
Ein Trabant bedeutet gleichzeitig dein treuer Begleiter, übersetzt.
Und das war er natürlich.
Passt das genau zusammen.
Hatten Sie selber auch einen Trabant?
Ja.
Natürlich. Wie lange?
Ja, etwa 5 Jahre.
Und bei Ihnen, Herr Mosig?
Na, bis zuletzt. Bis 1990. Also ich bin über 30 Jahre Trabant gefahren.
Jetzt, was man in der Schweiz auch noch so weiß, wenn man über den Trabi spricht oder über den Trabi etwas hört, dass man damals sehr, sehr lange auf einen Trabant warten musste. Man hatte ihn bestellt und dann kriegte man ihn so in der Regel, glaube ich, 15 Jahre später. Weshalb war das so? Was war der Grund?
Nun, der Bedarf war höher, als wir produzieren konnten. Und aus dem heraus gab es so eine lange Wartezeit, die bis 10 Jahre oder 12 Jahre dauerte. Dabei muss ich aber sagen, unsere Bevölkerung war da sehr trickreich, weil Großmutter, Großvater und alle mündigen Kinder und alle haben sich angemeldet, sodass also praktisch die Anmeldezahl viel höher war als die momentane verkraftbare Verkaufsstückzahl. Wenn wir doppelt so viel hätten produzieren können, wäre in kurzer Zeit keine Wartefrist mehr vorhanden gewesen.
Aha, das hat also ein gewisses System gehabt. Ich habe, Herr Mosig und Herr Sonntag, an der Autoausstellung, glaube ich, in Frankfurt, einen Elektro-Trabant gesehen, der eigentlich nur noch einen Investor bräuchte, um dann eben auch gebaut werden zu können. Glauben Sie, dass der Trabant so als Retro-Auto mit zeitgemäßer Technologie irgendeine Chance, ein Nischenprodukt auf dem Automarkt hätte? Sie schütteln schon den Kopf.
Nein, bestimmt nicht. Der Trabant kann in seiner alten Form nicht mehr produziert werden, weil die gesamte Struktur der Karosserie nicht mehr der heutigen Zeit entspricht. Wir müssen ja daran denken, dass der in den 50er Jahren entwickelt wurde. Und die ganzen heutigen Anforderungen von der Sicherheit her, bei Crash, bei Überrollversuchen und anderen Dingen, die gesamte Sitzposition und Ergonomie hat sich so stark entwickelt, dass der Trabant heute in seiner Form nicht mehr bestehen könnte.
Ich bedanke mich mal fürs Erste, meine Herren. Wir sind ja da im August-Horch-Museum, wo viele Trabant-Exponate ausgestellt sind und die man sich hier ansehen kann. Und Ihnen sage ich, wer ein Auto gehabt hat in der DDR, das kann man sagen, der ist schon mal auf der positiven Seite vom sozialistischen Konsumalltag gestanden. Aber so wie wir uns gewöhnt sind, bei einem Kühlschrank zum Beispiel, beim Fernseher, bei einer Waschmaschine oder wenn es um Lebensmittel geht, bei Brot oder Fleisch, Teigwaren, auszuwählen, zig Modelle und Produkte können anzuschauen und dann das Produkt mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis können zu nehmen. Das hat man in der DDR überhaupt nicht gekannt. Ein Blick zurück in eintönigen, mühsamen Konsumalltag von der DDR. Das als Nächstes.
Fais-moi une place au fond de ta bulle. Et si je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet, tout petit, pour que tu m'oublies. Fais-moi une place au fond de ton cœur, pour que je t'embrasse lorsque tu pleures. Je deviendrai tout tout clown gentil, pour que tu souris. Je veux que t'aies jamais mal, que t'aies jamais froid. Et tout m'est égal, tout à part toi. Je t'aime. Fais-moi une place dans ton avenir, que je ressasse moi mes souvenirs. Je serai jamais éteint, hautain, lointain, pour que tu sois bien. Fais-moi une place dans tes urgences, dans tes audaces, dans ta confiance. Je serai jamais distant, distrait, cruel, pour que tu sois belle. Je veux pas que tu t'ennuies, je veux pas que t'aies peur. Je voudrais que tu oublies le goût du malheur. Je t'aime. maintenant, car le temps passe à pas géants. Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça pour être à toi. Je me ferai tout neuf, tout beau, tout ça pour être à toi.
Stellen Sie sich zuhause vor, Sie kaufen jetzt im Jahr 2009 ein Auto. Sie gehen darum zum Händler und der sagt, wunderbar, Herr Scherrer, unterschreiben Sie da. Und dann sagt er noch, und freuen Sie sich schon mal aufs Jahr 2024. Dann können Sie nämlich bei uns abholen. Unvorstellbar, oder? Niemand würde so ein Auto kaufen, ich auch nicht. Aber genau so war es zu DDR-Zeiten. Man hat ganz lange warten, eben zum Teil 15 Jahre oder länger auf so einen Trabant. Bei mir ist jetzt der Heinz Schäfer. Er hat in der Produktion von der Trabi-Werkstatt. Herzlich willkommen, Herr Schäfer.
Ja, guten Tag.
Ich möchte mich gerne mit Ihnen ein bisschen über die Zeit damals vor der Wende sprechen und nicht nur über den Trabant sprechen, der eigentlich auch zu den Konsumgütern gehört, sondern das ganze Feld ein bisschen ausweiten und den Alltag, wie man ihn eben so erlebt, mit Ihnen angucken. Kurzen Moment, aber schon noch mal beim Trabant bleiben. Wie lange musste man denn, wenn man einen hatte, auf Ersatzteile warten? Weil die hat man ja auch gebraucht.
Die Ersatzteile hat man auch gebraucht daher. Wir als Werksangehörige waren ein bisschen bevorzugt. Wir konnten die kaufen daher über den Reparatur oder über den Ersatzteilhandel. Aber sonst hast du im Prinzip Ersatzteile, war eine gewisse Wartezeit auf diese Ersatzteile drauf daher. Entweder du hattest Beziehungen in der Werkstatt, eine gute Beziehung gehabt, dass du ein paar Tauschwaren hattest. In der DDR-Zeit war es sehr wichtig gewesen, dass man Tauschwaren hatte. Deswegen auch in der Garage Ersatzteile für Trabants, die man dann gegen andere Teile wieder eingetauscht hat. Wenn man was gebraucht hat, hat man immer getauscht. Also in der DDR war im Prinzip das Geld nicht ganz so wichtig, es waren Tauschwaren wichtig gewesen. Erst einmal.
Dann stelle ich mir vor, Sie als Arbeiter der Trabantwerke hatten sehr viele Freunde.
Auf alle Fälle. Ja. Ja, ja. Wir hatten sehr viele Freunde gehabt daher. Und du brauchst auch in gewisse Beziehungen. Was du jetzt auf Fliesen gebraucht hast oder sonst sowas, dann ging immer, bei uns war der Tauschhandel groß da gewesen daher.
Jetzt stelle ich mir gerade vor, einen Kotflügel gegen einen Kühlschrank oder gegen ein Bett. Oder wie hat man denn getauscht?
Also es wurde getauscht. Du hast ihnen was gegeben und hast das aber dann auch bezahlt noch. Also nicht, dass sie denken, dass da nur bezahlt wurde. Aber da hat es war eben so gewesen, ich brauche meine Kurbelwelle. Dann hast du die versorgt über das ED-Lager daher, die Kurbelwelle. Und dann hast du dann die Kurbelwelle gegeben und er hat dir die Kurbelwelle bezahlt. Und du hast davor dann eben einen Kühlschrank oder einen Fernseher, einen Buntfernseher bekommen dann hier. Weil der im Prinzip dann im Handel die Beziehung hatte wieder. Also es war im Prinzip dann auch die Bezahlung war mit dabei. Nicht bloß, dass wir getauscht haben, aber du müsstest ihnen was geben, dass du wieder was zurückbekommst daher.
Lassen Sie uns schon ein paar Schritte in diese Richtung gehen, weil ich glaube, wir haben den einen oder anderen Aussetzer auf dem Sender. So, jetzt ist es, glaube ich, wieder besser. Wie war es denn zum Beispiel mit einem Kühlschrank, mit einem Fernsehgerät, mit einem Kochherd? Wie lange musste man auf solche Produkte warten?
Ja, eigentlich, es wurde auch aufgeschrieben in Konsument oder Magnet, das waren unsere Kaufhäuser. Da gab es auch eine gewisse Wartezeit drauf. Oder bei Buntfernsehern, da müsstest du dich eben hinstellen. Hast dich früh hingestellt, zeitig, und hast dich angestellt, und da wurden am Tag 15 oder 20 Stück, und da hast du eine Nummer bekommen, und dann hast du anschließend deinen Buntfernseher bekommen daher.
Und wie viele verschiedene Apparate gab es denn damals?
Ja, es gab damals ja im Prinzip Chromat Lux, das waren die Buntfernseher, das waren also so Standard. Buntfernseher gewesen, dann hattest du noch ein Radiomat oder Radiomat hier, das war ein russischer Fernseher gewesen, den aber keiner haben wollte, weil er einen hohen Energieverbrauch hatte. Der hat im Prinzip deine Wohnung noch mit ausgeheizt daher. Und das waren eigentlich diese Bundfernseher, die wir eben in der DDR-Zeit damals hatten.
Lassen Sie kurz uns auch noch über Lebensmittel sprechen. Ich kenne so die Spreewaldgurken als ein DDR-Lebensmittel. Wie hießen denn die Produkte damals, wenn es um Zahnpasta, Teig, Waren, Brot oder Ähnliches ging? Was war damals auf dem Markt?
Im Prinzip war alles, was eigentlich so bekannt war, nicht nur Spreewaldgurken, war die auf dem Markt waren. Es waren im Prinzip auch andere Qualitätsprodukte, die auf dem Markt waren. Wir haben guten Schnaps gehabt, das waren Nordhäuser Doppelkorn gewesen und. Da ist aber viel in Export gegangen. Die DDR hat ja im Prinzip immer wieder Devisen gebraucht. Wir waren devisenknapp gewesen. Und dann müsste natürlich, ist viele Waren, die sind natürlich in die Bundesrepublik gegangen daher. Und deswegen haben wir auch immer gewisse Mangelwaren gehabt daher, weil im Prinzip alles in Export gegangen ist.
Haben denn die DDR-Produkte im Osten oder bei jenen Staaten, die vielleicht zu Russland oder zu den sozialistischen Staaten gehört haben, als gut gegolten? Sehr. DDR war gute Qualität. Ja,
das war immer eine Ware gewesen, Made in Germany daher, Ost-Germany daher. Also das war auch Qualitätswaren gewesen daher.
Das war ein Qualitätslabel. Herr Schäfer, war man sich hier im Osten zu DDR-Zeiten bewusst, dass es im Westen einen Überfluss oder viel mehr Produkte gibt? Und wie hat man das wahrgenommen hier?
Wir haben das wahrgenommen, weil wir warten ja durchs Fernsehen. Wir hatten ja bei uns hier Westfernsehen. Und da wusstest du, dass es alles einen Überfluss gab. Und dann gab es auch die Verwandtenbesuche daher. Fast jeder Zweite hatte Verwandtschaft drüben im Westen gehabt daher und wusste, dass da alles einen Überfluss gab daher. Das war eigentlich bei uns bekannt gewesen daher. Deswegen hatten auch viele bei uns Westgeld gehabt. Wer zum Beispiel Verwandtschaft drin hatte daher, da hatte er im Prinzip Westgeld. Man hat darüber gesagt, blaue Fliesen. Wenn man da was organisiert hat, in der Zeitung gesagt hat, waren das die blauen Fliesen. Das waren damals hier die 20-Mark-Scheine gewesen daher. Und da wussten die Bescheid, dass du das anschließend mit Westgeld bezahlen könntest daher. Und das Westgeld hat dir dann eben auch viele Türen geöffnet daher.
Der Heinz Schäfer, der über die Zeit jetzt geredet und uns erzählt hat, wo er in der DDR den Konsumalltag erlebt hat. Und dann ist Muria zusammengefallen am 9. November 1989. Und das Westkonsumparadies, ja, ist plötzlich für die DDR-Menschen greifbar geworden. Und der Moment von der Wende, den haben wir hören von den Leuten auf der Strasse da in Zwickau. Wir wollten nämlich wissen, wie die Zwickauer die Wende in ihrem ganz persönlichen Alltag erlebt haben.
Ich bin arbeitslos geworden. Der Betrieb ist abgewickelt worden. Keine Arbeit mehr.
Es ist ja viel Neues auf den Markt gekommen und das war für uns eigentlich nicht schön, weil wir dachten, dass wir in DDR-Zeiten auch sehr gute Produkte hatten.
Wir haben uns gefreut, dass wir reisen können. Also wir waren glücklich, dass wir dann das mal sehen konnten, von was wir immer geträumt haben.
Also der Moment 1989 vom Mauerfall, der eiserne Vorhang ist verschwunden und seitdem sind schon 20 Jahre vergangen, so schnell geht's. Und wir wollen hier im Treffpunkt als nächstes von unseren Gästen wissen, wie der Alltag dann heute aussieht, heute hier im Westen, wie sich die Planwirtschaft von damals quasi mit der modernen Konsumgesellschaft, wie man das vergleicht, also als nächstes.
Bye.
Möglicherweise haben Sie die Heim, die uns zuhören, auch schon mal ganz bewusst ganz einfache Ferien gemacht. In einem ISS zum Beispiel und nur dort am Berg das gegessen, was sie selber im Rucksack aufgebuckelt hatten und darum ein Gumpfi, eine Sorte Brot, eine Sorte Wurst dabei hatte und auch keine Dusche zur Verfügung hatte, sondern nur kaltes Wasser, um sich zu waschen. Und als sie dann wieder runtergekommen sind vom Berg und ihrem Alltag, ihrem normalen Alltag sind und vielleicht im Laden gepostet sind, haben sie gedacht, für was braucht es eigentlich 3 Meter lange Gestelle mit 10 verschiedenen Fertig-Tomatensauce. Uns nimmt es jetzt in den nächsten paar Minuten Wunder, wie die Menschen aus der ehemaligen DDR nach der Wende, nach 1989, den Konsumüberfluss, den wir bei uns haben in den westlichen Ländern, wie die das wahrgenommen haben. Ich bin wieder im Gespräch mit dem Heinz Schäfer von der Produktion Trabiwerk. Herr Schäfer, was haben Sie gedacht, als Sie das erste Mal in einem Westladen diese Auslagen gesehen haben, diese Lebensmittel, diese Unmengen von Produkten?
Totaler Überfluss. Und manchmal habe ich mich auch gefragt, braucht man das alles, was da angeboten wird? Das habe ich mich manchmal gefragt, ob das alles wirklich gebraucht wird oder ob da auch sehr vieles wieder weggeschmissen wird von den Produkten, die da in den Auslagen waren, was man da an Überfluss gesehen hat. Man war zwar erfreut, dass man alles kaufen konnte da hier, aber man hat manchmal kritisch nachgefragt, wird das alles wirklich gebraucht oder wird da auch nicht ab und zu mal am Markt vorbei produziert da hier? Wie wir das auch manchmal haben in der Automobilbau und alles drum und dran, wird ja auch am Markt vorbei produziert. Wir haben im Prinzip gerade umgedreht, wir haben im Prinzip diese Marktklicken drin gehabt und hier wird im Prinzip am Markt vorbei produziert.
Ich möchte dieselbe Frage auch Herrn Mosig, dem Versuchsleiter der Trabi-Werke, stellen. Das erste Mal in einem Westladen, das erste Mal diese Auslagen gesehen, diese Unmengen von Produkten. Was haben Sie gedacht?
Also ich kenne das Warenangebot in den westlichen Ländern schon seit 1964. Ich habe ja teilweise Dienstreisen dorthin gemacht und für mich war das nichts Neues. Aber der Unterschied, wenn man jetzt fragt, ob nach der Wende das Leben in der DDR sich wie verändert hat, dann muss man natürlich sagen, natürlich ist der Lebensstandard höher geworden. Und es gibt ein Überangebot von Waren. Der Unterschied besteht nur in einigen Dingen, wo wir natürlich auch etwas skeptisch sind. Wie zum Beispiel, dass, sagen wir, die Grundnahrungsmittel, ein Brot in der DDR hat 79 Pfennig gekostet, es wurde staatlich gestützt und jetzt kostet es 3 Euro. Und diese Unterschiede, die besonders für die niederen Einkommen der Bevölkerung dann nicht schön sind, das stört mich an dieser Lebensweise in der freien Marktwirtschaft. Die anderen Dinge sind genauso zu sehen. In der DDR haben Sie ja aus den Beiträgen der Diskussion jetzt gehört, war nicht das Geld das Entscheidende, sondern an die Waren heranzukommen. Und der Unterschied, ob einer viel oder wenig Geld hat, hatte keine Bedeutung. Aber jetzt ist das ganz entscheidend. Wer kein Geld hat, kann sich nur ein geringes Niveau leisten. Und wer viel Geld hat, alles.
Ich habe gestern jemanden auf der Straße getroffen, der gesagt hat, in den Läden haben wir alles, aber wir haben kein Geld, sie zu kaufen, diese Produkte.
So ist das. Und das stört uns heute, dass die Differenzierung der Gesellschaft in immer mehr Arme, wenn man so will, und in immer mehr noch reichere, das sind wir als ehemalige DDR-Bürger ganz besonders störanfällig beim Nachsehen, denn das kannten wir nicht so. Und deswegen fällt uns das so auf, weil man das von Kind auf nicht mitbekommen hat und wir nicht daran gewöhnt hatten.
Herr Mosig, wenn ich das, was Sie sagen, so ein bisschen weitertreibe oder auf die Spitze treibe oder zuspitze, dann könnte ich sagen, Sie sind gar nicht so glücklich über diese Wiedervereinigung.
Doch, ich bin schon glücklich über die Wiedervereinigung, denn es kann ja nicht sein, dass in dieser heutigen Welt solche Spannungen wie damals im Kalten Krieg aufgebaut werden mit der Gefahr eines Krieges. Und wenn die Deutschen wieder zusammenleben und versuchen, das Leben wieder gemeinsam zu meistern, ist das auch richtig in Zusammenarbeit mit den anderen Völkern. Da sind wir ja nicht abnormal denkend. Nur die heutige Entwicklung, die in dieser freien Marktwirtschaft vor sich geht, die ist nicht so sozial, wie man das in großem Umfang manchmal darstellen will.
Worin liegt denn das Unsoziale?
Das liegt einfach in den Trieb der freien Marktwirtschaft, dass man an den Spitzen, die über die finanziellen Potenziale verfügen, immer mehr Gewinne machen will und das zulasten derer, die sehr wenig verdienen. Und aus diesem Grund wird der Grundtenor in der Zukunft sein, wie man diese Gesellschaft wirklich sozial verändert.
Gibt es eine Gesellschaft, gibt es einen Staat, der ein Modell lebt, jetzt mit der Gesellschaft und der Wirtschaft, das Sie als besser begutachten würden?
Es gibt zurzeit in der Welt kein Modell, der das in seiner Weltanschauung richtig und optimal darstellt. Das ist leider bedauerlich, wenn man darüber nachdenkt, wie viel Wissenschaft es in aller Welt gibt und die auf solchen Gebieten nicht objektiv sich entwickeln können und Gesellschaftsformen machen. Wenn Sie die heutigen Parteien ansehen, hat jede seine Schwächen und jede ihre Stärken, aber für alle wählbar sind sie aufgrund dieser Sache nicht für alle.
Ich bedanke mich, Herr Mosig, für diese Worte, für diese Sätze. Jetzt möchte ich nochmal beim Herrn Schäfer kurz andocken. Herr Schäfer, es gab damals, als die Mauer fiel, 100 D-Mark Begrüßungsgeld. Können Sie sich noch daran erinnern, was Sie damit gekauft haben?
Also ich habe das Geld nicht ausgegeben. Ich habe das irgendwie weggelegt. Man wusste ja nicht, dass so schnell die Wiedervereinigung kommt. Und habe gedacht, das kannst du vielleicht für bessere Sachen gebrauchen, als wenn du dir jetzt ein Radio kaufst oder sonst was. Also ich habe das Geld mit meiner Frau zwar geholt, aber ich habe mir davor nichts gekauft. Ich habe mir das als Reserve hingelegt gehabt. Man wusste ja nicht, dass innerhalb ein halbes Jahr später die Währungsreform kam und wir dann im Prinzip alle Westgeld hatten daher.
So wie es Heinz Schäfer geht, dass ich noch genau kann erinnern, was er gemacht hat mit dem Begrüßungsgeld. Genau das haben wir auch gemerkt. Wie genau Menschen sich noch daran erinnern, was sie mit den 100 D-Mark Begrüßungsgeld als erstes gekauft haben. Nach den 10 Nachrichten erfahren sie genau, wer was wo gekauft hat mit den 100 D-Mark Begrüßungsgeld. Und sie erfahren noch mehr über die Autostadt Zwickau von früher und heute 20 Jahre nach dem Unfall.
DRS 1 unterwegs. Mit dem Treffpunkt aus der ehemaligen DDR.
Zwickau, das über heute im ersten Halt von unserer Deutschland-Tournee, der ehemaligen DDR, der Felix Münger und ich, Tommy Scherer. Zwickau ist eine Autostadt. Vor DDR-Zeiten, während der DDR und auch heute noch werden da zu Zwickau Auto baut. Wir sind mit dem Treffpunkt hierher gekommen, Felix Münger und ich, und weil wir herausfinden wollen, wie die Menschen einerseits zu DDR-Zeiten da gelebt haben und andererseits wollen wir wissen, wie es ihnen heute geht, 20 Jahre nach der Wende. Und für den Felix Münger und mich war sehr überraschend, wie gut sich Zwickauer an das sogenannte Begrüßungsgeld können erinnern. Man hat nämlich vor 20 Jahren beim Fall der Mauer jedem, der in den Westen gekommen ist, 100 D-Mark Begrüßungsgeld geben. Und das haben die Zwickauer gekauft damit.
Erstmal Süßigkeiten für meine Enkelkinder. Die haben sich riesig gefreut, ja. Und dann eine Mikrowelle habe ich mal gekauft, eine Kaffeemaschine, das war alles.
Mit den 100 Euro Begrüßungsgeld haben wir ein Radio gekauft, mit Kassette.
Ich weiß, ich habe mir als allererstes solche Gummistiefel gekauft, die ganz schick aussahen mit Stoff und echt gefüttert waren. Und die habe ich immer noch und die werde ich auch nicht hergeben. Das war wirklich, das sind meine Wendestiefel.
Super, die Wendestiefel. Schärfste Erinnerungen von den Menschen, die wir gefragt haben, an das, was sie gekauft haben. Und das bedeutet eigentlich nur eins. Die Wiedervereinigung und das Begrüßungsgeld als Symbol dafür, die Wiedervereinigung ist noch längstens nicht zur völligen Selbstverständlichkeit geworden. Das dauert ganz sicher noch ein bisschen. Wir haben jetzt im Treffpunkt als nächstes jemanden, der in seiner Freizeit, das kann man sagen, teilweise in Nostalgie schwelgt. Wir haben nämlich jemanden bei uns, der in seiner Freizeit als Hobby Trabant fährt.
Your eyes, they shine. From the first time we met, I swore you'd be mine. So saw you by the hotel bar. Saw you waiting there. You were cool as a cat, and I could tell you were unaware. Thousand eyes upon you, just waiting for the kill. It's all in the thrill of the chase. They're playing it still. Like a rock and roll rodeo, it's part of the game. Like a rock and roll rodeo, they're staking. Saw you smile at me like the Caribbean sunset. Your eyes they shine, and I'll never forget, 'cause I knew you'd be mine. Oh, oh, oh. Thousand eyes upon you, just waiting for the kill. All in the chase.
Zwickau in der ehemaligen DDR habe ich bis jetzt einen einzigen Trabi auf der Strasse gesehen. Und das, obwohl der Trabant hier in Zwickau ab 1957 gebaut worden ist. Und bis ins Jahr 1991, jetzt müssen Sie hören, noch über 3 Millionen Mal. Zwickau ist eine Autostadt und das schon vor DDR-Zeiten. Der August Horch mit seinem Horch-Automobil hat hier angefangen zu produzieren, später dann mit Audi weitergemacht, auch erfolgreich gewesen. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg und der Teilung in West- und Ostdeutschland ist dann eben zu DDR-Zeiten der Trabant gebaut worden. Und so einen Trabant haben wir bei uns jetzt in der Sendung. Ich sehe den Felix Münger weit hinten und bei ihm ist der Hans Lapp, Trabi-Besitzer. Felix, kannst du loslegen?
Ja, ich freue mich ja riesig auf den Moment, weil wir dort jetzt gerade so eine Fahrt mit einem Trabant den bevorsteht. Der Trabant, das Modell, das wir hier haben, ist der Trabant 601S, steht hinten drauf. Das ist ein beige Wagen, nicht ganz ein kleiner, der ist etwa 2,50 Meter lang und er hat also hinten dran ist ein Kombi, ein bisschen grösserer Kofferraum und hinten dran auf der Rückschiebe steht Trabant, meistverkaufter Kleinwagen der DDR. Hans Lapp, Sie sind stolzer Besitzer dieses Trabants. Wo haben Sie den gekriegt?
Den habe ich von einem älteren Herrn, also von der Dame des älteren Herrn gekauft, nachdem er verstorben war. Ich habe den aber früher schon immer in der Werkstatt gepflegt, dieses Fahrzeug.
Also Sie haben selbst als Mechaniker in einer Trabant-Werkstatt gearbeitet?
Ich habe 28 Jahre in einer Trabant-Vertragswerkstatt gearbeitet.
Und wenn Sie da jetzt so in zwei Sätzen sagen müssen, der Trabant, was ist das für ein Auto?
Es ist ein pflegeleichtes Fahrzeug. Dadurch es Luftkühlung hat, ist es ohne Probleme im Winter und im Sommer zu bewegen.
Jetzt haben wir gehört, das ist kein Blech, das ist Kunstharz. Wenn man da eine Beule macht, wie geht das? Kann man das auch wieder flicken?
Also kleine Stöße gehen von alleine wieder raus.
Also das kommt von selbst wieder raus?
Ja, das kommt von selbst wieder raus. Also das muss schon mit 30 km/h und so, dann hat man Risse in der Plaste. Ansonsten Düllen und so gibt es bei dieser Kunststoff nicht. Also das ist entweder sie reißt oder sie hält.
Jetzt, das ist Ihr vierter Trabi, haben Sie mir gesagt. Im Laufe der Zeit haben Sie mehrere gekauft. Das ist derjenige, den wir hier haben, den 601S, haben Sie seit 6 Jahren. Das ist der letzte Zweitakter. Nachher hat es ja noch einen Viertakter-Trabi gegeben. Was für eine Beziehung haben Sie zu diesem Fahrzeug? Also was bedeutet es für Sie, Trabi-Besitzer, Trabi-Fahrer zu sein?
Es ist Folgendes. Wenn man so viele Jahre in einer Werkstatt mit diesem Fahrzeug zu tun hatte, ist es ganz einfach Herzblut. Ne? Und das möchte ich auch bis zum Rentenalter, solange ich zumindest fahren kann, fortführen. Ich möchte dieses Fahrzeug ins Oldtimer-Alter führen.
Und wo bekommen Sie dann die Ersatzteile? Ich meine, da geht doch manchmal was kaputt. Ja.
Es gibt noch Ersatzteile. Es waren reichlich Teile vorhanden gewesen. Und dadurch ist immer noch genügend auf dem Markt, beziehungsweise in Ungarn werden Teile nachgefertigt.
Und wie kommt man an die ran?
Über ein Händlernetz, was sich hier in Deutschland aufgebaut hat. Also die nächsten Händler sind schon in Zwickau, beziehungsweise dann in Karl-Marx-Stadt, also Chemnitz.
Chemnitz, Karl-Marx-Stadt, so hieß es früher zu DDR-Zeiten. Das ist die Nachbarstadt von Zwickau, etwa 50, 60 Kilometer östlich, glaube ich. Ja, wohin fahren Sie denn mit dem Trabant? Das ist einfach von zu Hause irgendwie zum Horchmuseum oder auch weiter?
Ich fahre mit diesem Fahrzeug zu den Treffen, also erstmal das große Trabant-Treffen hier in Zwickau und dann diese kleineren Treffen, die hier im Umland stattfinden, bis nun dann noch in die alten Bundesländer, an den Rhein, Westerwald. Da fahre ich mit diesem Fahrzeug zu diesen ganzen Treffen. Ne?
Und was geschieht denn da bei diesen Trabi-Treffen? Das sind ja alles Nostalgiker wie Sie.
Also da findet immer ein Austausch statt. Jeder weiß irgendwas zu erzählen über dieses Fahrzeug. Dann werden Teile durchgegeben, wo kann ich was günstig erhaschen oder wo nicht. Und das ist fast ein familiäres Treffen nachher, kann man so sagen.
Diese Nostalgie, die Sie da bis zu einem gewissen Grad ja pflegen, die nostalgische Erinnerung an die DDR, steht ja auch immer wieder in der Kritik. Man sagt, ja, die DDR war ein Unrechtsstaat, das war eine Diktatur und der Trabant steht dafür. Wie gehen Sie damit um?
Ja, wie soll ich damit umgehen? Also, das muss ja jeder selber mit sich ausmachen, was er damals gemacht hat oder nicht. Ich zum Beispiel, wenn ich jetzt von mir ausgehe, ich habe einen Privatbetrieb gelernt und war da geblieben. Ich war gar nicht mal in einer volkseigenen Industrie.
Also mit diesem Trabant verbinden Sie jetzt persönlich zumindest nicht mit irgendwelcher Diktatur, mit Unrecht?
Eigentlich jetzt persönlich, also könnte ich sagen, nein.
Ja, jetzt, ich würde sehr gerne mal eine Runde drehen. Sie haben gesagt, ich darf das. Können wir einsteigen?
Nur, freilich, sofort.
Also, der Hans Lapp und ich, mir gönnen es zum Trabi. Und bis jetzt ist alles normal. Nein, die Türe geht nur von innen auf, von außen nicht. So, ich hocke jetzt drin im Trabant. Also Hans Lapp, was ist denn jetzt da anders im Vergleich zu sonst bei einem anderen Auto?
Jetzt muss ich den Benzinhahn öffnen, weil dieses Fahrzeug hat einen Fallstromvergaser. Also das heißt, der Tank ist höher gebaut und der Benzin fällt zum Vergaser runter von allein. Also ich brauche in diesem Fahrzeug keine Benzinpumpe, die den Kraftstoff fördert.
Also der Benzinhahn ist hier im vorderen Teil des Wagens angebracht und der Hans Lapp hat jetzt da dran gezogen. Und jetzt kann es losgehen?
Jetzt kann es losgehen. Jetzt ziehe ich den Starter.
Und der Starter muss gezogen werden? Das ist ein Hebel? So.
Das gab es schon früher beim DKW. Aha.
Okay, also der ist gezogen und der Zündschlüssel wird jetzt gedreht.
Ah. Jetzt drehe ich 2-3 Mal durch, bis das Fahrzeug eine bestimmte Wärme erreicht hat, beziehungsweise eine Benzinmischung. Und jetzt läuft der Motor rund.
Ui, aber da hinten, da raucht es dann ziemlich hinten raus. Ist das normal?
Das ist am Anfang normal, weil der Trabi fährt mit einem Benzinölgemisch.
Und was merkt man?
Und wenn das Öl eine Weile im Tank, setzt sich das ab auf den Grund. Und beim Start Vorgang ist das ja dann das Erste, was in den Motor reinkommt. Wenn ich aber jetzt eine Weile fahre und eine hügelige Strecke, einen Berg oder so, dann ist er frei. Dann nimmt er sich nichts mehr vom Viertakter, vom Rauch her.
Und er macht ja einen ziemlichen Lärm. Dieser Trabi, kriegt man da nicht einen Gehörschaden, wenn man bis zum Rhein fährt, wie Sie an die Treffen?
Eigentlich nicht, das ist Gewohnheitssache.
Also, jetzt Hans Lapp, wir setzen uns jetzt in Bewegung. Wie ist das Fahrgefühl?
Ja, für mich ist es ganz normal, dieses Vorgefühl.
Ja, es rumpelt und holpert ein bisschen. Ja, jetzt, ich sehe, wir fahren jetzt vorwärts, der Hans Lapp und ich. Wir haben jetzt gerade ein bisschen Gegenverkehr, wir müssen kurz abbremsen. Wie funktionieren die Bremsen?
Also die Bremsen funktionieren an und für sich gut. Das sind hinten und vorne Trommelbremsen, also noch keine Scheibenbremse.
Und der Hans Lapp und ich, wir drüllen jetzt noch eine Runde und ich glaube, ich geniesse das Viertel jetzt noch einen Moment. Tommy Scherer, du musst jetzt wieder übernehmen. Wir machen uns auf den Weg ins Zentrum von Zwickau.
Felix, mach das ruhig, geniesse deine Fahrt. Und wenn ich es vorher schon mal festgestellt habe, ich sehe es, er stinkt wie ein Grosser, der Trabi. Also viel Vergnügen. Wir machen im Treffpunkt folgendermaßen weiter. Wir reden über das Reisen. Die Reisebranche ist eine der wichtigen Eckpfeiler der Wirtschaft. Milliarden werden ausgegeben für Reisen in die ganze Welt. Und niemand, der von Ihnen der zuhört, kann sich wirklich vorstellen, was es bedeutet, wenn einem der Staat verbietet, zum Beispiel nach Griechenland zu gehen, verbietet, auf New York zu fliegen. Nein, sagt zu einem Trip nach Thailand. Niemand von uns weiss, wie das ist. Zu den ersten Zeiten war es aber genau so. Einfach ab in Trabi und Furti, jede Himmelsrichtung. Das hat es nicht gegeben, sicher nicht. Richtung Osten, kein Problem. Richtung Westen hat es nicht geheissen. Nicht sogar mit Waffengewalt, nicht mit zu einer Grenze und nicht mit vermeinten Todeszonen. Reisen zu den ersten Zeiten, das ist unser nächstes Thema.
Sky turned to snow, all round the day was going down slow. Night like a river beginning to flow, I felt the beat of my mind go drifting into time passages. Yes, go falling in the fading light, time passages. The kind to live in the past, the years run too short and the days too fast. The things you lean on are things that don't last. Well, it's just now and then my line gets cast into these time passages. There's something back there that you left behind. Well, the picture is changing now, you're part of a crowd. They're laughing at something, the music's loud. A girl comes towards you, you once used to know. You reach out your hand, but you're all alone in those time passages. I know you're in there, you're just out of sight. Oh, time passages. Buy me a ticket on the last train home tonight.
Das ist der Treffpunkt von Zwickau. Zwickau, das ist unsere erste Stadt auf der DDR-Tournee, die Felix Münger und ich machen. Wir sind auf den Spuren der ehemaligen DDR und vergleichen das, was man zu DDR-Zeiten erlebt hat, mit dem, was heute, 20 Jahre nach der Wende, Alltag ist für all die, die in der ehemaligen DDR gewohnt haben und heute eben zu Westdeutschland integriert sind, wieder vereinigt sind. Jetzt möchten wir uns in den nächsten paar Minuten unterhalten darüber, woher ist man denn eigentlich gereist als DDR-Bürger? Was für Möglichkeiten hat man gehabt? Und ist man mit dem Zug oder ist man mit dem Bus oder ist man mit dem eigenen Auto, mit dem Trabi in die Ferien gefahren und überhaupt Ferien hat es das gegeben. Bei mir jetzt der Thomas Winkelmann vom Trabi Club Zwickau und immer noch Heinz Schäfer, er ist bereits wieder zurückgekommen. Mein Kollege Felix Münger hat ein bisschen Angst gekriegt in diesem Trabi, deshalb war der Ausflug nur kurz. Möchte ich vielleicht Thomas Winkelmann Sie zuerst fragen, wie viele Ferien gab es damals zu DDR-Zeiten?
Die Ferien waren ähnlich aufgebaut, wie das jetzt auch noch ist. Ich kenne das ja eigentlich nur aus meiner Schulzeit. Und da gab es genauso Sommerferien, Winterferien, Frühjahrsferien, Herbstferien. Und diese Zeit hat man natürlich genutzt, um mit der Familie dann zu verreisen und Kurzausflüge zu machen.
Wohin ist denn gegangen bei Ihnen?
Na, bei mir ist es vorrangig gegangen, wirklich innerhalb der DDR an verschiedene Ausflugsziele. Das war das Einfachste immer von der Organisation, weil Ferienplätze gab es auch nicht im Überfluss.
Hans Lapp, ich habe Sie vorhin als Heinz Schäfer bezeichnet. Sie verzeihen mir diesen Fehler bei diesen vielen Leuten, die ich heute zum ersten Mal sehe und treffe. Also, Sie sind derjenige mit dem Trabi, der vorhin diese kurze Spritztour gemacht hat. Wo sind Sie denn jeweils hingegangen in die Ferien?
Ich habe viel nach Ungarn gefahren, ne? Auch in die Tschechei. Und da hat uns immer sicher hin und auch wieder nach Hause gebracht. Ne?
Also der Trabi, meinen Sie jetzt, hat Sie sicher hin und zurückgebracht?
Ja, es gab keine Probleme. Ne?
Wenn Sie beide jetzt frei hätten wählen können zu dieser Zeit, wohin wäre die Reise gegangen, Herr Winkelmann?
Das ist eine Frage, die kann ich eigentlich gar nicht beantworten, weil das zu der Zeit von meiner Kopfsache her, ich war Schulkind, gar nicht so zur Debatte stand. Das Ferienziel wurde von den Eltern bestimmt.
Und die Eltern haben nie geträumt von einem anderen Reiseziel als Ungarn oder Tschechien oder vielleicht Sowjetunion?
Geträumt schon, aber es gab ja nicht die Möglichkeit.
Weiß ich schon, aber vielleicht hat man ja darüber gesprochen. Über Träumen kann man ja sprechen, deshalb sind es ja Träume.
Ja, man wurde sehr gelenkt in dem Staat, das muss man auch dazu sagen. Und da wurde auch viel gesagt, das ist nicht gut, wenn man dorthin kommt. Und man muss sich an die Regeln halten. Und da wurde das verdrängt.
Heißt das, Hans Lappmann hat sich gar nicht getraut, offen zu träumen oder laut zu träumen?
Also das ist nur bei jedem wahrscheinlich etwas anders gelagert. Ne? Wie ich vorhin schon gesagt hatte zu Ihrem Mitarbeiter, ich zum Beispiel habe ja privat gelernt und auch die ganze Zeit privat gearbeitet. Da wurde es nicht ganz so schlimm gewesen, ne? Wie in einem volkseigenen Betrieb. Ne?
Was war nicht ganz so schlimm? Was genau?
Also du wurdest ja dann nicht so politisch gelenkt oder so. Du hattest mehr freie Raum, sage ich mal jetzt.
Ja. Und wie haben Sie das gemerkt?
Naja, ich hatte ja auch, wir hatten ja da keinen Politunterricht oder sowas. Ich habe ja normal bloß meine Arbeit gemacht, dann bin ich wieder nach Hause gegangen. Ja. Das war in der privaten Wirtschaft wahrscheinlich nicht viel anders als hier in alten Bundesländern jetzt.
Dann heißt das, Herr Lapp, bei Ihnen, Sie haben gar keine solchen Träume gehegt, dass Sie irgendwann gedacht haben, ich würde schon gern mal vielleicht nach Finnland oder ich würde gern mal vielleicht nach Spanien fahren oder nach Griechenland.
Nee, das war bei mir nicht so der Fall. Das kann ich aber auch begründen, warum ich immer noch Ungarn bin. Meine Wurzeln von meinen Eltern, die sind eben in Ungarn gewesen. Ne? Das sind Deutsch-Ungarn gewesen und da sind wir eben nach Ungarn gefahren, an Plattensee. Ne? Das war das mein Wunsch gewesen, eben dorthin zu fahren. Ne?
Jetzt konnte man im Sommer 89 via Ungarn in den Westen gehen. Das war eine der ersten Grenzen, die offen waren. War das kurzen Moment lang bei Ihnen eine Idee?
Ja, ich habe da auch davon Gebrauch gemacht. Bin auch mit dem Trabi dann in den grenznahen Raum, in die alten Bundesländer gefahren, zum Beispiel nach Hof. Man hat sich dort umgeschaut in den Läden oder sich mal einen Wunsch erfüllt, den du früher eben dir nicht erfüllen konntest. Aber es ist eben alles im Rahmen geblieben. Ne?
Und das war das erste Mal, dass Sie so in den Westen gekommen sind?
Ja, das war das erste Mal, ja.
Ihre Eindrücke?
Naja, man war schon erstaunt. Ne? Aber nur jetzt hat sich das eben bei uns dann auch so eingebürgert. Jetzt ist das Alltag geworden. Ne?
Also Sie hatten Ihre Verwandten in Ungarn. Jetzt nehmen Sie wunder, Herr Winkelmann, wo hatten Sie denn Verwandte, gab es Verwandte im Westen? Das war ja möglich. Man konnte Verwandtenbesuche machen in den Westen, aber das waren glaube ich, ziemlich hohe bürokratische Hürden, die man da überspringen musste. Wie war das bei Ihnen?
Also ich hatte meine familiären Wurzeln eigentlich nur innerhalb der DDR. Also ich hatte niemand im Westen. Dadurch war wahrscheinlich auch der Wunsch schon von Haus aus etwas geringer, groß in den Westen zu kommen. Man hat von dort nichts gekriegt. Und ich müsste wirklich mit dem zurechtkommen, was in der DDR zu kaufen gibt.
Wenn Sie das jetzt mit dem heutigen Alltag vergleichen? Wie schätzen Sie das ein? Wir haben vorher ziemlich kritische Stimmen gehört. Überfluss ist eigentlich gar nicht nötig. Man produziert am Markt vorbei. Wie sehen Sie das?
Na, ich bin ja heutzutage am Handel tätig. Ich merke schon, wie der Handel heute tickt und wie das früher war. Es ist eine andere Welt und es war damals schwierig zu leben, weil es viele Sachen nicht gab. Man muss viele Sachen suchen, man hat viele Vorrat. Heutzutage gibt es alles, aber das, was man so braucht, gibt es auch nicht. Das ist also
nach. Was wäre das denn?
Es gibt immer Artikel, wo Wunsch da ist und man kann das nie kaufen, wo einfach zu wenig drüber nachgedacht wird beim Bauen. Aber es ist ein anderes Leben und es ist ein viel stressigeres Leben geworden. Man hat in der DDR wesentlich ruhiger gelebt und sicherer gelebt.
Waren Sie gesünder zu DDR-Zeiten?
Gesünder ist eine gute Frage. Also körperlich kann man das jetzt nicht beantworten, aber reine weg vom Lebensstil würde ich sagen schon ja.
Ich bedanke mich für die Ausführungen, für die Geschichten, die Sie erzählt haben. Und wir im Treffpunkt Reisen jetzt nochmal in die Vergangenheit schauen, unser Stück vergangene DDR an. Wir sind ja da im August-Horch-Museum von Zwickau. Es ist ein Automuseum, wo es nicht nur aber Auto aus dem frühen 19. Jahrhundert bis heute zu sehen gibt. Man hat ganze Szenerien aufgebaut, also zum Beispiel eine Strassenszene angebaut, mit Läden und mit Bäumen und mit Bänken, wo man kann sitzen und dann das Auto drin hineingestellt und als Besucher hat man dann so das Gefühl, wie wenn man durch eine Filmkulisse durchlaufen würde. Sättige Stationen, ein paar einzelne Sachen aus dem Museum. Als nächstes im Treffpunkt.
Je cherche l'or pour danser avec toi, mon amour, sur ces musiques anciennes qui reviennent en mémoire quand le soleil s'éteint et que revient le soir. Je cherche l'ombre pour nous mettre à l'abri, mon amour, pour découvrir ton corps loin de toute lumière et pour t'aimer encore comme une étrangère. Pour éteindre le feu, mon amour, qui dévore mon âme et brûle dans mes veines de ce désir infâme qui en moi se déchaîne. Je cherche l'ombre pour pleurer avec toi, mon amour, sous cette vie trop courte qui file entre nos doigts et qui mange les jours en m'éloignant de toi. Ah, je cherche l'ombre. Je cherche l'ombre. Comme on cherche la nuit, mon amour, qui nous prendra la main, sans larmes, sans chagrin, pour nous conduire ailleurs, cacher notre bonheur. Cacher notre bonheur. Je cherche l'ombre. Je cherche l'ombre. Je cherche l'ombre.
Detroit ist zum Beispiel eine Autostadt in den USA. Oder Turin mit Fiat, eine Autostadt in Italien. Oder eben Zwickau, eine Autostadt in Sachsen. Und jede von diesen grossen Autostädten hat irgendwann einmal ganz klein angefangen. Da in Zwickau war es der August Horch, der aus einem Holzverarbeitungsfabrik eine erste Autoproduktionswerkstatt gebaut hat und mit seinen Horch-Automobil erfolgreich war. Wir schreiben das Jahr 1904, wo das angefangen hat. Und weil er dann ein paar Jahre später salopp ausgedrückt ausgebotet worden ist, hat er einfach nochmal neu angefangen und hat aus seinem eigenen Namen Horch, was latinisch Audi heisst, einfach nochmal als Autobauer angefangen, und zwar mit der Marke Audi. Da im August-Horch-Museum in Zwickau sind alle Autos ausgestellt, die man je in Zwickau gebaut hat. Unter einem Dach sind es vier Marken von früher, Horch und Audi, habe ich schon gesagt. Dann sind DKW und Wanderer noch dazugekommen. Und auch unter dem gleichen Dach der Trabant, den man zu DDR-Zeiten gebaut hat. Und aktuell, also heute im Jahr 2009, ist Zwickau der Standort von VW, wo da der Golf und der Passat baut. Jetzt wollen wir aber noch mal ganz von vorne anfangen und stehen da vor der Türe des Büros von August Horch. Der Jürgen Pönisch macht jetzt auf, und wir können dieses Büro betreten, so wie es damals um 1904/5 ausgesehen hat. Was war denn dieser August Horch? Jürgen Pönisch, Sie sind Museumsmitarbeiter hier im August-Horch-Museum. Was war dieser Horch für ein Mensch? Ein genialer Tüftler, ein Visionär, ein Geschäftsmann. Wie würden Sie ihn denn beschreiben?
Es war auf alle Fälle ein sehr guter Techniker, ein gelernter Schmied, der dann später Maschinenbau studiert hat, kam 1896 zu Benz nach Mannheim an die Geburtsstätte des Automobils, wurde dort erstmalig mit den neuen Gefährten konfrontiert, machte sich dann später selbstständig und hat natürlich das Automobil bereichert durch sehr viele Ideen. Damals hat man noch die Fahrzeuge mit Riemen angetrieben, er baute die erste Kardanwelle ein, das erste Getriebe mit Klauenkupplung, und er führte den Aluminiumguss ein. Also es war ein sehr guter Techniker, der das Automobil ständig weiterentwickelte und vor allen Dingen nutzerfreundlich machte.
Also wusste man?
Ein großer Jahrhunderterfinder, aber ein Techniker, der die Konstruktion ständig weiterentwickelte.
Jetzt stehen wir da hier in diesem Büro. Es besteht aus zwei Räumen, viel dunkles Holz, Schreibtisch, ein ganz uraltes Telefon steht da auf dem Pult. Dann hat es Lampen, eine so erste Vervielfältigungsmaschine, und in seinem eigenen Büro zwei große Bücher aufgeschlagen. Wusste man denn ganz genau, wie es damals da ausgesehen hat, in dieser ehemaligen Holzverarbeitungsfabrik?
Die hat er 1898 übernommen. Die wurde gebaut 1898, 1909 hat er sie übernommen. Und diese beiden Räume waren sein Arbeitszimmer und auch sein Sekretariat. Leider existieren aus dieser Zeit keine Fotos mehr. Aber das Mobiliar ist noch original erhalten geblieben, auch die Wandtäfelung.
Jetzt möchte ich Sie bitten, Herr Pönisch, mit mir dieses Büro wieder zu verlassen. Und ich möchte zwei, drei Stationen dieses genial schönen Museums mit Ihnen noch betrachten. Und zwar, es muss ja diese Türe natürlich wieder schließen, damit da niemand Ungebetenes reinkommt. Jetzt gibt es hier Fahrzeuge in diesem Museum, welche Sie teilweise selber noch bewegen und fahren. Eines dieser Fahrzeuge ist, glaube ich, 75 Jahre alt und fährt noch wie eine Eins. Und Sie selber sitzen da manchmal am Steuer. Wir sind jetzt da in der Halle, wo es sehr, sehr viele schöne Audis oder Wanderer oder Horch oder DKWs gibt, auf Hochglanz poliert in den verschiedensten Farben. Woher haben Sie denn die Fähigkeit, ein solch altes Auto zu fahren? Stehen wir da schon vor diesem Modell, das Sie selber bewegen? Ein Horch 480.
Das ist ein Sedan-Cabriolet mit einer Karosserie von Karl Bauer aus Stuttgart. Das war eine ganze Typenreihe, die sogenannte 400er-Reihe. Und die waren durch Hubräume und Radstände gestaffelt, um damals eine breite Käuferschar anzulocken. Und der Typ 480 war der größte, rein 8-Zylinder mit 5 Liter Hubraum, 100 PS, wurden allerdings nur sehr wenige gebaut und es ist der einzige, der weltweit erhalten geblieben ist. Gehörte der damals berühmten Strickwarenfabrik Bleile in Stuttgart und ging nach dem Kriege mit einem amerikanischen Offizier nach Amerika, lief viele Jahre in den USA und ist vor einigen Jahren nach Deutschland zurückgekehrt.
Der Wagen ist gehalten in einem Beige, würde ich jetzt mal sagen. Und dann sind verschiedene Teile, die Kotflügel, die Zierleisten, sind in einem Rot gehalten. Rote Ledersitze, ein großes schwarzes Lenkrad. Offen, das Verdeck ist ein Cabriolet. Wo haben Sie gelernt, ein solches Fahrzeug zu fahren, Herr Bönisch?
Als ich das Museum übernommen habe, blieb mir ja gar nichts anderes übrig, weil ich der Einzige war, der dafür in Frage kam, die Fahrzeuge zu fahren. Und ich musste mich halt umgewöhnen von den modernen Fahrzeugen auf die alten. Denn man muss ja noch mit Zwischengas und Zwischenkuppeln fahren. Das macht natürlich ein bisschen Mühe. Und man muss sich halt daran gewöhnen, dass diese Fahrzeuge anders zu bewegen sind als die heutigen. Viel schwieriger, viel komplizierter. Aber es macht auch Spaß.
Ist es wichtig, diese Fahrzeuge von Zeit zu Zeit zu bewegen, dass man den Motor wirklich laufen lässt, dass da alle wichtigen mechanischen Teile wieder mal geschmiert werden und ineinander greifen? Braucht's das?
Es gibt unterschiedliche Ansichten der Museologen. In manchen Museen stehen die Fahrzeuge nur optisch restauriert da, also sie sind technisch nicht funktionstüchtig. Und wir haben uns aber entschieden, die Fahrzeuge von Zeit zu Zeit zu bewegen, damit halt der Motor nicht fest wird, damit die Bremsen nicht fest werden und dass die ganze Mechanik fahrtüchtig erhalten bleibt.
Jetzt gehen wir in eine andere Abteilung, in die sogenannte, ja, könnte man sagen, die Rennabteilung. Ich bitte Sie vorzugehen. Und da haben Sie mir gestern, als wir einen kurzen Rundgang gemacht haben, etwas sehr Eindrückliches erzählt, nämlich, dass mit einem solchen Fahrzeug, was wir hier sehen, was hier ausgestellt ist, es ähnelt ein bisschen einer Zigarre mit vier ausgestellten Rädern, Silberpfeile, hat man vielleicht noch so im Kopf, dass mit einem dieser Wagen eigentlich immer noch der aktuelle Geschwindigkeitsrekord gehalten wird. Schneller ist man damals gefahren als heutzutage die Formel-1-Maschinen.
Ja, das stimmt. Und zwar hat man diese Stromlinienkarosserien gebaut für Rekordversuche. Und einmal wurde dieser Wagen eingesetzt beim Avus-Rennen 1937. Und davor der damals beste Fahrer der Auto-Union, Bernd Rosemeyer, 380.
Die mit einer solchen Maschine?
Mit einer solchen Maschine, 16 Zylinder, 6 Liter Hubraum, 520 PS. Das war der schnellste Wagen, der eigentlich je gebaut worden ist. Und bei Rekordfahrten auf der Autobahn Frankfurt-Darmstadt erreichte er 1938 sogar 430 km/h. Leider kam es dann zu einem tödlichen Unfall.
Das ist vor 71 Jahren gewesen. Weshalb hat man diese Geschwindigkeiten überhaupt erreicht? Weil die Aerodynamik war ja nicht so weit entwickelt. Auch die Motorenentwicklung war noch nicht da, wo sie heute ist. Wie hat man diese Geschwindigkeit erreicht?
Ja, das war schon ein Zusammenspiel einmal der aerodynamischen Karosserieform und dann eines gewaltigen Triebwerkes mit über 900 Newtonmeter Drehmoment. Also die Kraft war überhaupt nicht auf die Straße zu bringen. Und mit einer entsprechenden Übersetzung war es dann möglich, obwohl das sehr schmale Reifen waren, diese hohen Geschwindigkeiten zu erzielen.
Jetzt sehe ich da drüben, wir stehen in einer großen Ausstellungshalle, wo es glitzert und wo alles blank poliert ist. Die verschiedensten Farben sieht man hier, wunderschöne Weißrandreifen oder auch Felgen, die man sonst nur noch, ja, vielleicht bei eben Oldtimern sieht. Jetzt habe ich so einen grünen Laster entdeckt und das ist ja eigentlich auch der Hinweis, dass man hier auch Militärfahrzeuge konstruiert hat, für die Rüstung gearbeitet hat. Was hatte denn der Begründer August Horf für eine Beziehung zu dieser Rüstungsindustrie?
Ja, ursprünglich keine, aber man hat sich ein zweites Standbein geschaffen 1909 mit dem Bau von Nutzfahrzeugen, also kleine Lieferwagen und dann später auch dem Bau von Omnibussen und Lastwagen. Und als natürlich der Erste Weltkrieg ausbrach, waren solche Transportmittel unbedingt notwendig und man hat die Produktion dann verlagert zugunsten der Lkw-Fertigung und dieser ausgestellte Lastwagen, der einzige, der weltweit noch existiert, ist in 2070 Einheiten gebaut worden. Also das war die höchste Stückzahl, die überhaupt in diesen Jahren gebaut worden ist. Also kein Pkw hat diese Stückzahl erreicht wie dieser Lastwagen.
Wie wichtig war denn die Rüstungsindustrie wirtschaftlich gesehen?
Ja, die war schon sehr wichtig, weil es galt ja große Mengen an Nachschub zu transportieren und natürlich auch Soldaten an die Front zu bringen. Und das war ein ganz wichtiges Transportmittel, wobei natürlich auch das Pferd noch dominierte, aber es verschob sich schon langsam in Richtung der Motorisierung.
Jürgen Pönisch, ich bedanke mich herzlich für diesen kurzen, kleinen Rundgang. Ihnen daheim kann ich sagen, wenn Sie irgendwann einmal zu Zwickau kommen, gehen Sie unbedingt das August-Horch-Museum anschauen. Von da kommt Ihre Audi, von da kommt Ihre VW von Zwickau. Und wie alles angefangen hat, von 1904 bis heute, das können Sie da im August-Horch-Museum nachschauen. Zukunft von Zwickau aus Sicht von denen, die Zukunft gestalten, interessiert uns noch als Nächstes und Letztes. Aus Sicht von der Politik und Sie erfahren, was Frau und Mann von Zwickau sagen, wenn man fragt, sind Ost und West schon richtig zusammengewachsen.
This song's for you, David Luca Leon.
help you through the day. Whenever things go wrong, I'll be with you. Whenever clouds are there, we'll find them through. You never walk alone.
Waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now.
Sie hören den Treffpunkt aus dem August-Horch-Museum von Zwickau. Da kann man sehr eindrücklich dargestellt den Automobilbau im Bundesland Sachsen von der ersten, allerersten Horch-Automobil von 1904 über Audi und DKW und Wanderer, so haben die Produkte geheissen, bis zum Trabant zu DDR-Zeiten anschauen. Und heute baut VW, der Golf und der Passat, in einem Werk da in Zwickau. Man kann also sagen, Zwickau ist ganz klar eine Autostadt und hat damit einen wichtigen, sehr wichtigen Arbeitgeber. Und die Arbeit beschäftigt die Menschen da in Zwickau sehr, seit der Wende, seit der Wiedervereinigung. Das haben wir gemerkt, Felix Mümmer und ich, wo wir die Menschen gestern auf der Strasse gefragt haben, ob denn jetzt Ost und West in den vergangenen 20 Jahren Wiedervereinigung wirklich zusammengewachsen sind. Das paar Antworten.
Wenn wir so diskutieren mit unseren Bekannten von ehemaligen Westländern, die haben immer noch ganz andere Meinungen als wir, muss ich sagen. Mit allen. Ob das Schule ist, ob das Kinder sind, ob das Bildung ist und so, das ist schon ein Unterschied.
Du hörst immer jeden Tag Ost-West, Ost-West. Traurig. Ja, noch zusammenwachsen, dass jeder das Gleiche langsam annähernd ein bisschen verdient, wäre mein Wunsch.
Es kommt auf die Generation an, würde ich sagen. Unsere Generation, würde ich sagen, immer noch so viele Unterschiede. Und die Jüngeren, die wachsen mehr und mehr zusammen. Das merke ich an den Kindern.
Also da gibt es noch einiges zu tun. Die Arbeitslosigkeit als negative Folge der Wiedervereinigung, ein großes Problem. Hier in Zwickau sind es 11%. Im Bundesland Sachsen, wo Zwickau dazugehört, liegt die Arbeitslosigkeit leicht höher, glaube ich, bei 12,1%. Ich begrüße jetzt herzlich bei uns die Oberbürgermeisterin Pia Findeis, SPD-Politikerin seit 2008 im Amt. Guten Morgen, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Jetzt frage ich Sie natürlich dasselbe. Sind Ost und West schon zusammengewachsen?
Bei der Jugend ist Ost und West zusammengewachsen. Ich kann mich voll und ganz der Beurteilung der letzten Meinung anschließen, die Sie gesendet haben, denn ich merke das auch an meinem eigenen Sohn, dass es da keinen Unterschied mehr gibt. Aber diejenigen, die in der DDR aufgewachsen sind und die dort gearbeitet haben, die haben schon noch ein Gefühl, dass es dort noch große Unterschiede gibt. Und sie wünschen sich eigentlich mehr noch die Annäherung aus Richtung West zu Ost, als es in der Realität der Fall ist.
Welcher Unterschied, Frau Findeis, sind das, die Sie da ansprechen?
Ja, also wir, die in der DDR aufgewachsen sind, haben natürlich die Sicherheit gehabt, die scheinbare Sicherheit mit dem Arbeitsplatz. Und jetzt die Arbeit verlieren zu können, und auch viele haben dieses Erlebnis leider gehabt, das ist schon eine neue Situation, mit dem einige auch nicht umgehen können. Sie müssen jetzt ihr Glück selbst in die Hand nehmen. Auch die Politik kann nur Rahmenbedingungen schaffen. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Und das ist schon eine neue Herangehensweise, die nicht jeder bewältigt.
Jetzt überrascht es mich, dass Sie nach 20 Jahren, und 20 Jahre ist es ja her seit der Wende, immer noch von etwas Neuem sprechen. 20 Jahre sind doch eine lange Zeit. Da denkt man, müsste man sich doch schon längstens daran gewöhnt haben, dass jetzt ein neues System da ist, wo man nicht mehr darauf zählen kann, dass die Arbeit einem quasi vom Staat gegeben wird oder verordnet wird, sondern man muss eben selber suchen. Aber Sie bezeichnen es selber als immer noch mit neu.
Ja, und das empfinden auch viele so, weil sie eben das so gelernt haben, so aufgewachsen sind. Und es gibt natürlich auch viele Beispiele, die das sehr gut geschafft haben, aber es sind auch einige, die sich benachteiligt fühlen, weil sie eben aus ihrer Sicht schon auch umgelernt haben, weil sie viel leisten, und sie haben eigentlich von einer Leistungsgesellschaft erwartet, dass Leistung auch anerkannt wird. Und das ist eben leider nicht in jedem Fall so, wenn die Rahmenbedingungen gerade in dem Moment eben nicht passen. Und die meisten von den Älteren wollen natürlich auch gern in Zwickau bleiben, in Sachsen bleiben. Und das finde ich auch sehr toll, dass das so ist. Sie sind hier verwurzelt mit ihrer Heimat und sie wollen hier nicht weggehen. Und das ist auch der Punkt, wo auch manch einer, der vielleicht in Baden-Württemberg oder in Bayern eine Arbeitsstelle finden würde, er bleibt eben hier. Und hier liegt es auch an der Kommunalpolitik, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass auch genügend Arbeitsplätze da sind.
Werden Menschen benachteiligt, Menschen aus dem ehemaligen Osten, wenn es um eine Arbeitsstelle geht? Sagen wir, es gibt eine Stelle und zwei Bewerber, eine aus dem Westen, eine aus dem Osten. Dann ist es in der Regel so, dass derjenige aus dem Westen die Arbeit kriegt. Ist das so?
Nein, das ist nicht so. Definitiv ist das nicht so.
Jetzt haben Sie vorher selber angesprochen, Menschen, die wegziehen. Wenn ich die Bevölkerungszahlen mir anschaue, dann gibt es eine Schrumpfung. Früher waren es mal 125.000 Bewohner Zwickau, heute sind es 95 und man schätzt, dass bis 2020 die Bevölkerung runtergeht auf 85.000 Menschen. Hat das mit der Arbeitssituation etwas zu tun? Wenn man keine Arbeit findet, geht man weg?
Ja, in den 90er Jahren war es definitiv so. Da war sehr viele Menschen sind hier weggezogen, vor allen Dingen damals jüngere Menschen sind weggezogen und die kommen auch nicht wieder. Das ist so. Und diese Schrumpfung von 125.000 auf 100.000, die ist so erfolgt, weil hier zu wenig Arbeit vorhanden war. Aber jetzt können wir sagen, dass dieser weitere Rückgang der Einwohnerzahl einfach mit dem Verhältnis Geburten- und Sterberate zusammenhängt. Es sterben eben bedeutend mehr als geboren werden. Als Beispiel, wir hatten 1980 in Zwickau, in der Stadt selbst, 1.600 Geburten. 1994 hatten wir noch ca. 400 Geburten. Das hat sich jetzt stabilisiert auf 700. Aber wenn wir jetzt mal weiterrechnen, in 10, 20 Jahren, wenn die Kinder kriegen sollen, die 94 geboren wurden, sind, zeigt sich schon, dass dort wieder auch weniger zur Welt kommen werden, denn von denen können ja nur die Hälfte auch nur Kinder bekommen. Also wir haben dort schon noch einen enormen demografischen Wandel zu durchlaufen.
Aber die Rückkehrzahlen sind kleiner als die Abwanderungszahlen und Arbeitslosigkeit ist ja ein Thema hier. Es ist ein Thema, es liegt immer noch eben, was habe ich gesagt vorhin, bei 11%, in Sachsen bei 12%. Jetzt geht es darum, was kann man konkret tun? VW ist ein großer Arbeitgeber, 6.000 Arbeitsplätze. Dann gibt es andere Industrien hier, die ansässig sind oder die man ansässig machen möchte. Wie schafft man das? Ich erinnere mich noch, Helmut Kohl, 89, hat gesagt, bis 95 seien die neuen Bundesländer, also der ehemalige Osten, ein Teil der florierenden Wirtschaft Deutschlands. Das hat man mitnichten erreicht, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Wie kann man von politischer Seite her diese Region, dieses Gebiet attraktiver machen, dass es mehr Arbeitsplätze gibt? Was haben Sie da im Köcher?
Ja, also Helmut Kohl war da sehr optimistisch, aber was muss man natürlich sagen, dort, was funktioniert, das funktioniert ja auch gut. Also unser Volkswagenwerk ist das modernste mit in Europa und die Menschen, die dort arbeiten, die verdienen auch gut und das wirkt sich auch natürlich auf das Dienstleistungsverhalten hier in unserer Stadt aus. Also die Automobilindustrie ist unser Kernstück. Die Zulieferindustrie noch dazu und das Dienstleistungsbereich, der sich darum rankt. Aber es muss natürlich auch gelingen, auch andere Industriezweige hier in Zwickau anzusiedeln. Kleinteilig gelingt das auch im Bereich Maschinenbau zum Beispiel oder auch im Bereich der Pharmazie. Dort haben wir auch starke mittelständige Unternehmen, die auch Arbeitsplätze bieten. Also Kernstück Automobilindustrie, das stabilisieren und noch weitere Industriezweige ansiedeln und im Dienstleistungsbereich auch aufsetzen, sodass das insgesamt funktionieren kann. Und die Angleichung in Arbeitslosenzahlen, ich glaube, das ist noch ein Punkt, wo wir auch eine gewisse Zeit brauchen. Denn die jungen Leute, die jetzt ausgebildet werden, haben in Zwickau und in der Region eine Zukunft, weil wir werden Arbeitskräftemangel haben. Denn es sind viele, die jetzt im Berufsleben sind, die Arbeitsplätze haben, im Alter so jenseits der 50, die ja in absehbarer Zeit ausscheiden. Da wird nicht jede Arbeitsstelle ersetzt werden müssen mit einer jungen Person, aber die meisten schon. Und es rücken ja weniger Junge nach, wie wir an der Geburtenentwicklung sehen, sodass die jungen Leute hier eine Chance haben und sodass sich auch, denke ich, die Arbeitslosenzahlen angleichen werden an denen in den alten Bundesländern. Sagen wir, ich würde mir wünschen, dass sie sich an die von Bayern angleichen, denn die liegen dort an erster Stelle, was das Positive betrifft.
Wir aus der Schweiz drücken Ihnen für diese Entwicklung ganz sicher die Daumen. Ich bedanke mich für das Interview. Herzlichen Dank, Pia Findeis.
Bitteschön.
Und das war der Treffpunkt live vom August-Horch-Museum da aus Zwickau.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.